Wann ist ziviler Ungehorsam als Mittel der Demokratie eigentlich okay? Und wann nicht? Werden da gerade bei uns Grenzen überschritten mit dem, was die Aktivistengruppe Letzte Generation macht? Das hört ihr jetzt in
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Thilo Jahn.
Das geht mir zu weit, sagen 82% der Deutschen. Klimaschutzaktionen wie die Blockade von Hauptverkehrsstraßen. No way, diese Analyse hat das ZDF Politbarometer gemacht. Und auch bei denen, die solche Klebeaktionen machen, kommt das an.
Das ist klar, dass die Person in dem Moment erstmal verärgert ist. Was wir aber sehen, ist, dass wir eben es schaffen, seit Monaten, seit über einem Jahr, diese Debatte im Land einfach auszulösen. Es wird sich drüber aufgeregt und entsprechend aber eben ja in jedem Satz, in jedem Interview, in jedem Bericht auch gesagt, okay, das sind die Klimakleber. Also wofür sitzen die da eigentlich?
Das hat Lilly Schubert, die Pressesprecherin der Letzten Generation, letzte Woche mir hier gesagt. Die Gruppe rechtfertigt ihren Protest ja mit der Dringlichkeit in der Klimakrise. Da sagen Juristinnen und Juristen, das ist eigentlich kein Grund und deshalb wird strafrechtlich ermittelt. Was ist aber mit unserer persönlichen Bewertung? Wann sagen wir denn, der Protest ist noch legitim? Und wann ist er das überhaupt? Sprechen wir drüber mit dem Protestforscher Jannis Grimm von der Freien Universität Berlin, jetzt bei mir am Telefon. Grüß dich, Jannis.
Hallo, Thilo.
Was sagst du? Ist der Protest der letzten Generation noch legitim oder wird da eine Grenze überschritten?
Ich glaube, dass wir aktuell genau in der Debatte darüber sind, ob und was wir im Rahmen von der Demokratie heutzutage als legitimen Protest erachten. Man muss sich das klar machen, dass sowas nicht in Stein gemeißelt ist. Das hat sich auch in der Geschichte der BRD massiv verändert. Selbst so Urteile wie das Brockdorf-Urteil zur Versammlungsfreiheit, die haben im Prinzip erst den Weg geebnet für vieles, was wir heute als vollkommen normalen und legitimen Protest sehen. Das heißt, ich glaube, wir sind gerade mittendrin in dieser Debatte darum, was wir in Zukunft als legitime Meinungsäußerung auf der Straße sehen wollen oder dulden wollen.
Korrigiere mich gerne, wenn etwas legitim ist, dann entspricht das natürlich entweder dem eigenen Wertekanon oder man sagt, nee, hier ist die rote Grenze oder die rote Linie überschritten. Und wenn das die Gesellschaft dann duldet, dann sagt man, etwas ist legitim oder wie ist es?
Nicht grundsätzlich so. Wir leben ja jetzt nicht in einer Rätedemokratie oder in einer, wo zu jedem Gesetzesentwurf ein Volksentscheid durchgeführt wird, sozusagen. Also Meinungen ändern sich ja auch sehr spontan. Das korreliert auch mit der medialen Berichterstattung, mit Sensationen oder Skandalisierung von Ereignissen. Deswegen haben wir ja eine parlamentarische Demokratie, dass wir das nicht quasi ad hoc permanent ausmachen. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die Legitimität in vielerlei Hinsicht auch von Gerichten dargestellt wird, was eben in unserem Staat verfassungsmäßig und dementsprechend auch anerkannt werden muss als Meinungsausdruck, ob man das möchte oder nicht. Ja? Mhm. Und das hat das Verfassungsgericht in der Vergangenheit getan. Aber natürlich, häufig sind es Kontroversen um Aktionen im öffentlichen Raum, die überhaupt erst die Notwendigkeit für solche Urteile auslösen. Und wer weiß, vielleicht bewegen wir uns auf sowas zu. Mhm. Mehrheitsmeinung ist aber grundsätzlich nicht sozusagen der einzige Gradmesser dafür, ob eine Aktion als legitim gelten kann oder nicht.
Okay, da kann man die 82% der Menschen in Deutschland jetzt nicht quasi herziehen und sagen, oh, die sind also dagegen, folgedem ist es jetzt nicht legitim. Diese Aktivistengruppe, die spricht ja von zivilem Ungehorsam. Wie ist das denn eigentlich definiert?
Na, ziviler Ungehorsam, da gibt es natürlich große Kontroversen in der Wissenschaft darum, aber ist häufig angelehnt an die historischen Vorbilder, die wir im Kopf haben, definiert. Also sowas wie Gandhis Widerstand gegen die koloniale Besatzung in Indien, Martin Luther King, Bürgerrechtsbewegung, klassisches Beispiel, die Suffragettenbewegung oder ähnliches, ist klassisch angelegt oder wird so allgemein verstanden als einen bewussten Rechtsbruch. Und das unterscheidet auch den zivilen Ungehorsam von anderen Formen des Protests, die eben einfach gedeckt sind durch Versammlungsfreiheit oder angemeldet sind beispielsweise auch. Also einen bewussten Rechtsbruch, die Konfrontation in der Symbolik dieses Rechtsbruchs. Das heißt, man bricht das Recht nicht, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern um auf größere Missstände oder ein größeres strukturelles Defizit aufmerksam zu machen. Und dann auch die Akzeptanz der Konsequenzen des Ganzen, was das haben kann. Das heißt, Bestrafung, juristische Aufarbeitung, vielleicht eine Freiheitsstrafe oder ähnliches. Und das ist ganz wichtig, die Gewaltfreiheit. Und das ist sozusagen eine sine qua non des zivilen Ungehorsams, ohne den das Ganze gar nicht funktioniert und nicht wegzudenken ist.
Jetzt hast du hier gerade die Suffragetten ins Spiel gebracht. Kannst du da nochmal erklären, was da genau der zivile Ungehorsam war und wie dieser Protest quasi zu einer Veränderung geführt hat?
Na, im Prinzip wurden durch sehr viele unterschiedliche drastische Aktionen, also das, was im Kontext der letzten Generation natürlich häufig definiert wurde, waren die Angriffe auf Bilder sozusagen, die in dem Fall ja sogar zur Zerstörung der Gemälde geführt haben, anders als bei der letzten Generation, war das im Prinzip durch solche sozusagen Akte der Ermächtigung und sehr starke Disruptionen, die irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit eben erzeugt haben, darauf hinzuweisen, dass man eben nicht die gleiche Beteiligung an Bürgerrechten hatte, wie das ihre männliche Counterparts hatte. Und sozusagen man hat dadurch die symbolischen Kosten auf dieses Defizit aufmerksam zu machen, immer wieder in die Höhe getrieben, bis zu dem Punkt, dass eben mehr Leute darüber nachgedacht haben und das dann zumindest im abstrakten Sinne auch zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen an der politischen Gesellschaft geführt hat. Das ist auch letztlich auch die Logik, nach der diese Aktionen der letzten Generation funktionieren. Wir fragen uns die ganze Zeit, ja, kann das funktionieren, wenn sie die gesamte Gesellschaft nicht mitnehmen? Mhm. Nee, das kann natürlich nicht funktionieren, aber das ist auch gar nicht unbedingt das Ziel, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen. Sympathiepunkte kriegt man durch diese Aktionen selten. Das gilt aber für alle historischen Vorgänger des zivilen Ungehorsams, auch die, die wir gerne zitieren, als Bestandteile, essentielle Bestandteile der Entwicklung von Demokratie, bis hin zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die zur Zeit des Wirkens Martin Luther King auch keine Mehrheiten an Sympathien in den USA für sich vereinen konnte.
Ja, das muss man dann halt eben sagen, dass der Protest auch mal nerven muss und anstrengend sein muss und dass im Falle der letzten Generation die Informationsübermittlung, denn diese Aktivistengruppe hat ja wirklich Forderungen, oft nicht vermittelt wird. Ihr könnt das nachhören, denn wir haben letzte Woche ein Gespräch aufgezeichnet darum, da ging es darum, erstmal zu klären, was diese Gruppe eigentlich will. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz hilfreich für den Hintergrund. Für den Moment erstmal lieben Dank. Janis Grimm war das von der Freien Universität Berlin, Protestforscher. Wir haben darüber gesprochen, wann Proteste eigentlich legitim sind und wann nicht. Janis, schönen Abend dir. Danke fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Thilo. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.